Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist in unserem True Crime Podcast wieder Betty dran und ich, Charlie, gebe meinen Senf dazu.
Ja, da bin ich mal gespannt, denn es geht diesmal um eine schöne Frau. Ich habe etwas über eine wirklich schöne Frau. Sie heißt Claudia Knapp. Sie hat eine perfekte Figur, die richtige Größe, ein edles Gesicht, ein wirklich strahlendes Lachen und goldblondes, üppiges Haar. Dazu hat die 47-Jährige einen Traumberuf, von dem fast jedes Mädchen träumt.
Halt! Können wir bitte mal alle darüber diskutieren? Betty, was ist die richtige Größe für eine Frau?
Das kommt darauf an, was sie damit machen möchte. Als normaler Mensch ist jede Größe in Ordnung, die man hat, ob das 1,50 ist oder 2 Meter. Aber wenn man einen bestimmten Beruf haben will, kann es sein, dass ein Beruf Vorschriften macht, wie groß man sein muss. Das gilt manchmal für Bundeswehr, Polizei, auch für Stewardessen und Flugkapitäne.
Das ist aber eine süße Antwort.
Ja, klar. Ich habe schon ein paar gesehen, wo die Frau so 1,45 ist und er ist 2 Meter. Habe ich oft genug gesehen und große Liebe. Also ich glaube, die richtige Größe ist relativ. Warum? Hast du was Bestimmtes vor?
Nee, ich nicht. Ich bin sehr klein, Leute, aber ich mag große Männer.
Oh, ja, mir ist das egal.
Mir ist das auch egal. Aber gut, kleiner als ich sollte man nicht sein. Also, finde ich.
Naja, ich habe früher mal im Rennstall gejobbt und da waren die Jockeys nicht unbedingt die größten, aber gut.
Ja, okay. Ich mag halt große Männer.
Oh. Ja. Okay. Aber um Größe hat sie auch durchaus zu tun, denn das ist ein Beruf, den sie hat, der mit einer genormten Größe auch zu tun hat. Claudia Knapp ist Stewardess. Also ein Traumberuf. Als Stewardess. Sie arbeitet eigentlich für eine Airline in Frankfurt. Und zwar in Teilzeit oder mit einer Dreiviertelstelle wird sie eingesetzt. Sie hat eine sehr langjährige Erfahrung und ist daher auch ein sehr beliebtes und unkompliziertes Mitglied in der Crew, die dort allerdings für jeden Flug neu zusammengestellt wird. Sie arbeitet fast ausschließlich für Langstreckenflüge, die ins Ausland führen, wo sie dann auch übernachtet. Überraschenderweise wohnt die auffällig attraktive Stewardess nicht in Frankfurt und auch nicht im hessischen Umland, sondern in Velbert. Velbert liegt zwischen Wuppertal und Essen, landschaftlich schön umgeben von Waldgebieten und Landwirtschaft.
Das Monster und die Sexhöhle! Da haben wir unseren letzten Fall gemacht.
Da haben wir tatsächlich einen Fall gemacht, genau. Genau. Ja, das Monster. Boah, dass du dich da noch dran erinnerst. Wahnsinn. Ja, und sie wohnt also ganz in der Nähe sozusagen auf der Friedrichstraße 142, mitten im Ortskern.
Die Straße kenne ich sogar.
Ja, das ist die Einkaufsstraße.
Genau.
Da sind alle Geschäfte von Rossmann und DM, also alles, was da ist. Sie wohnt über einem Elektrofachgeschäft in einem sehr schönen Altbau, also mitten im Ortskern. Claudia hat einen 14 Jahre alten Sohn, er heißt Gregor. Sie ist alleinerziehend, aber ihre Familie wohnt in der Nähe. Und sie hat besonders zu ihrem Bruder, der in der Nachbarschaft wohnt, einen eigentlich sehr guten Kontakt. Gregor besucht dort die Schule und wir gehen jetzt zurück zum 1. Februar des Jahres 2007.
Also soweit ich weiß, haben die da auch eine gute Waldorfschule.
Ja.
Windrattertal, zählt das nicht zu Velbert?
Im weitesten Sinne.
Ja, komm.
Die kenne ich natürlich.
Ja.
Sehr gut. Also, es ist noch der 1. Februar 2007, ein Donnerstag. Karneval steht vor der Tür. Ihr Sohn Gregor ist in der Schule und kommt mittags, frühen Nachmittag aus der Schule vom Sportunterricht nach Hause. Gregor schließt die Türe der Altbauwohnung auf und findet im Wohnzimmer eine riesige Blutlache und in der Blutlache liegt seine Mutter in einer verrenkten Haltung und hat eine Tüte über dem Kopf.
Was passiert jetzt? Was macht der Junge?
Der entsetzte Junge holt Hilfe und man kommt und holt Claudia knapp ab.
Wahrscheinlich kommt kein Rettungswagen mehr oder beziehungsweise Nein. kurz, aber das wird sich wahrscheinlich relativ schnell.
Es war sehr sicher, dass sie feststellen können und dass es erkennbar war, dass Claudia knapp tot ist. Die Polizei versucht sie jetzt erst einmal die Nachbarschaft zu befragen, denn es ist offenkundig, dass es eben kein Unfall ist und mit einer Tüte über den Kopf es sich um einen Mord handelt. Nachdem die Wohnung gründlich untersucht worden ist, scheint in der Wohnung nichts weiter zu fehlen als ein Hammer, der in einem Werkzeugkasten war. Ansonsten ist alles da, also es ist kein Raubmord.
Also vermutlich die Tatwaffen.
Mhm, ganz genau. Danach beginnt die Polizei umgehend die Nachbarschaft zu befragen und tatsächlich hat man einen jungen Mann an dieser Wohnung vorbeilaufen und auch vor allem draußen sich auffallend verhalten gesehen. Der Mann muss zu diesem Zeitpunkt etwa 30 oder 35 Jahre alt gewesen sein, sehr groß, sehr schlank, blond und hatte einen blonden Zopf. Einige Nachbarn hatten gesehen, wie er an der Türe geklingelt hat und wie sie wohl an der Gegensprechanlage mit ihm gesprochen hat.
Ist das denn jemand, den Nachbarn vielleicht öfter sehen, dass man sagen könnte, vielleicht ist es ein neuer Freund, ein Date oder so?
Nein, der Mann, der ist noch nie gesehen worden. Und es waren auch nicht Nachbarn aus dem Haus, denn im Haus, das wusste man ganz sicher, war zu diesem Zeitpunkt niemand außer ihr. Sie war außer das Geschäft unten komplett alleine in dem Haus. Und wenn sie also mit der Gegensprechanlage, wenn die in Betrieb war, konnte man daraus rückschließen, dass sie mit diesem Mann gesprochen haben muss durch die Gegensprechanlage. Hinterher konnte aber kein Zeuge mehr sagen, ob sie ihn aufgemacht hat oder eben nicht. Man hat es eben nur gesehen, bemerkt und ist weitergegangen. Man hat hinterher auch später gesehen, wie dieser Mann wohl da aus dem Haus kam oder diese Straße entlang lief. Sogar gerannt sein soll er. Ansonsten hat man nichts gehört und nichts bemerkt. In dem Haus war zu dem Zeitpunkt keiner. Gesehen worden ist er noch nie. Nun beginnt die Polizei erst einmal Fotos von diesem Phantom anzufertigen und überall zu verteilen, es in den Nachrichten durchzugeben, ob jemand was gesehen oder beobachtet hat. In Velbert selbst hängen rund 700 Plakate. Dann beginnen sie die Wohnung zu untersuchen. Sie kleben im Jahr 2007 bereits alle möglichen DNA-Spuren ganz sorgfältig ab.
Mit dieser Spezialfolie, ne?
Mit dieser Spezialfolie. Das Problem, was sich hinterher bei der Auswertung ergibt, ist, dass sie fremde DNA finden. Diese DNA gehört weder ihrem Ehemann noch ihrem Sohn noch irgendjemandem aus der Familie. Diese DNA wird aber an ihr gefunden, und zwar an beiden Oberarmen und besonders am Rücken. Die werden außerordentlich gewissenhaft gesichert. Das Problem ist aber, dass die irgendwie so schwach sind, dass an ihnen eigentlich irgendwelche Zellreste anhaften, sodass man mit dem, was man dann da abgeklebt hat, nicht imstande ist, den Täter zu ermitteln oder dass es auch keinen Treffer in der von ihnen gespeicherten DNA gibt. Man vermutet vielleicht, könnte der Mann nicht dabei gewesen sein. Und das ist erstmal das, was man damals vermutet. Aber wir werden später sehen, dass diese Spuren noch eine wichtige Rolle spielen werden.
Also wir sind 2007, richtig?
Ja.
Das heißt, die DNA-Analyse ist noch so in den Kinderschuhen.
Genau.
Das bedeutet, man brauchte eine höhere Menge an
DNA-Spuren, genau,
um Täter identifizieren zu können.
Richtig. Und die reichten noch nicht aus.
Okay. Ich sehe schon, wie es fühlen könnte.
Mhm. Ja. Also man sieht aber, dass die Kripo, ich glaube, eine 16-köpfige Mordkommission, die den Titel Friedrichstraße bekommt, sehr, sehr gewissenhaft das alles untersucht und sehr gewissenhaft sich darum kümmert. Sie hat also die Zeugen jetzt alle befragt, den Bruder befragt, alle weiteren, ob sie irgendwelche Feinde hat. Und dabei kommt dann die Sprache auf ihren Mann. Von dem Mann lebt Claudia seit einem Jahr getrennt.
Also quasi Ex-Mann.
Ja, also
oder, ja, noch verheiratet,
ja, genau,
getrennt lebend.
Genau. Und er lebt in Hessen. Also ganz in der Nähe der Airline, wo sie eigentlich beschäftigt ist. Es wäre zu vermuten, dass sie ursprünglich beide in Hessen gelebt haben und dass die Claudia dann zurück zu ihrem Bruder und ihrer Familie ins heimatliche Fellbad gezogen ist, nachdem die Beziehung schiefgegangen ist.
Mhm. Weiß man, was der so für einen Kontakt zu seinem Sohn hatte oder überhaupt zu ihr?
Ja, damit fangen unsere Probleme an. Wie viele Kontakte er juristisch hatte, weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass hinterher alle über seine Wesensart berichten werden. Der Fall kann trotz allem nicht weiter geklärt werden. Die Polizei vernimmt den Mann in Hessen. Auch die hessische Polizei ist da involviert. Sie kommen aber nicht weit, denn 4 Tage nach der Tat, also am 5. Februar 2007, erschießt sich ihr Mann, Hartmut.
Seltsam.
Ja. Er besitzt Waffen. Und nimmt dann, nachdem sozusagen die Polizei da auftaucht, nimmt er sich das Leben.
Die Frage ist jetzt, könnte er der Täter gewesen sein? Oder ist er wirklich so erschüttert, dass seine ehemalige Frau oder seine Ex-Frau, getrennt lebende Frau, ja, gestorben ist, dass man das Leben ohne denjenigen nicht erträgt? Beides möglich.
Natürlich nimmt jeder an, dass das andere der Fall ist, dass er aus Erschütterung über den Tod seiner geliebten Frau sich erschossen hat, zumal er auch allen gesagt hat, dass er ohne sie gar nicht leben kann und will und dass das ganz furchtbar ist und dass er auch mit der Trennung eigentlich nicht einverstanden ist und schwer zu kämpfen hat. Er hat für die Tatzeit ein Alibi und auch ein sicheres Alibi, also die Polizei kann ihn sofort ausschließen. Er kommt nicht in Betracht. Auch findet sich in der Wohnung keine DNA-Spur von ihm. Dennoch muss die Polizei, wendet sich auch an Aktenzeichen. Ich weiß aber jetzt nicht, an welcher Folge und ob das da auch, es ist, glaube ich, nicht als großer Fall berichtet worden, sondern eher so am Rande. Jedenfalls muss die Polizei aufgeben, trotz aller Forschung. Die gerichtsmedizinische Fakultät hat sie obduziert. Und es hat nicht das Geringste genutzt, egal was die Polizei macht. Also es wurde, wie gesagt, Aktenzeichen eingeschaltet, es wurden Plakate überall aufgehängt, es wurden, ich weiß nicht, hunderte von Spuren verfolgt. Es haben sich immer wieder Zeugen gemeldet, die auf diesen blonden Mann hingedeutet haben. Und trotzdem war es nicht möglich, diesen Fall zu klären. Dieser Fall wurde zum Cold Case.
Hat man den Sohn denn nochmal befragt? Ich meine, er ist der Erste, der sie gefunden hat.
Genau, der Sohn war aber in der Schule, im Sportunterricht. Dafür gibt es Zeugen. Er hat ein paar Minuten gebraucht. Die Todesursache war vor seinem Ankommen. Der Sohn war 14 Jahre alt. Also er war auch sehr schwer erschüttert und kam auch dafür in keinster Weise in Betracht.
Weiß man, wie es jetzt mit ihm weitergegangen ist? Bei wem ist er untergekommen?
Ich vermute beim Bruder. Es gibt da keine Info darüber, was mit dem Gregor jetzt passiert ist. Nun ist es so, dass in der Altbauwohnung auch nichts gefehlt hat. Allerdings, die Nachbarn von Hartmut, der sich erschossen hat, werden auch befragt und sagen eben, wie schwer der unter der Trennung gelitten hat und auch, dass der Waffen hat. Auch sagen die Zeugen, dass der seine Frau mies behandelt hat die ganze Zeit, dass er ein totaler Despot war, der die ganze Familie terrorisiert hat und dass diese aus Angst vor den Waffen und aus Angst vor seiner exzentrischen Art, ja, in Angst und Schrecken lebten. Es fällt das Wort, dass er seinen Sohn wie einen Hund gehalten habe, also eingesperrt und dass der kaum etwas durfte. Andere Nachbarn sagten, dass Hartmut allerdings nach außen sehr offen und freundlich gewirkt habe, sehr nett und sehr hilfsbereit gewesen wäre. Also das gibt ja auch, ist ja auch oft, ne, habe ich schon oft gehört, dass Leute nach außen hin so den Netten spielen und sobald sie die eigene Türe zur eigenen Wohnung öffnen, die eigene Familie dann da malträtiert wird. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wie ist, als ob das so gespalten ist, ne, in Gut und Böse.
Also bei mir kam jetzt gerade das böse Narzisstenwort in den Kopf.
Ja. Er hat tatsächlich diese Diagnose.
Ah.
Also wir haben es mit einem waschechten Narzissten zu tun, der einerseits gefühlsmäßig nicht klarkommt, dass die Frau weg ist, aber auf der anderen Seite halt auch, natürlich hat es auch mit dem Verlust von Herrschaft zu tun. Ne? Er sitzt jetzt alleine da sozusagen. Also die können nichts machen, die DNA ist damals noch nicht so weit und so bleibt dieser Fall in der Versenkung. Man kann es nicht und niemandem nachweisen. So, dann kommt das Jahr 2023 und in NRW wird eine Cold Case Truppe neu aufgerollt. Und diese untersucht als allererstes nochmal die DNA. Und mit den heutigen Methoden ist es möglich, mit diesen Zellen, die da irgendwie anhaften, eine solche Analyse durchzuführen, erfolgreich und bingo, Treffer.
Also es geht wieder um Claudia nach sehr, sehr vielen Jahren.
Ja, nach 17 Jahren.
Ich bin gespannt.
Und zwar, die Spur findet sich dann auch in dem DNA gespeicherten Kataster der Polizei und sie führt zu einem Mann namens Sven. Sven K. aus Hessen wohnt nicht allzu weit entfernt von Hartmut.
Und ihrem ehemaligen Wohnort.
Und ihrem ehemaligen Wohnort. Und er ist blond.
Lässt vermuten, man kannte sich.
Jawohl. Sven K. wird also jetzt aufgefunden und er wird befragt. Und er hat natürlich zuvor seinen Anwalt konsultiert. Und er sagt dann immer nur, er kann sich nicht erinnern, er kann sich nicht erinnern, er kann sich nicht erinnern. Gibt aber dann hinterher unter dem massiven Druck dann zu, dass er jemanden gefahren habe. Zwar zu der Fellbetter Wohnung. Und dieser hätte dann bei Claudia geklingelt und Claudia habe ihm auch geöffnet. Und als er nach 20 Minuten nicht rausgekommen sei, da wäre er dann aus dem Auto gestiegen und hätte gesagt, er würde so lange nicht mehr warten wollen. Er wäre auch ohne Probleme in die Wohnung und in das Haus reingekommen, warum auch immer. Wie er das gemacht hat, ist auch nicht bekannt. Ne? Also es ist eine ganz komische Geschichte, die er da erzählt. Und da habe die Frau auf dem Boden gelegen und habe geblutet und er habe dann den Puls gefühlt und dann versucht, erste Hilfe zu leisten. Und deshalb sei seine DNA-Spur an ihr dran.
Ach so, aber eigentlich hat er ja voll den Blackout. Also dafür scheint er sich ja super gut zu erinnern.
Ja, und er will aber nicht sagen, wer der andere Mann ist, den er gefahren hat. Nur, dass der André heiße. Und der sollen mit seiner Ex-Frau im Auftrag von Hartmut Knapp, sollte der klären mit der Claudia irgendein Detail wegen des jungen Gregor. Und auch mit irgendwelchen Besitzverhältnissen. Das Cold Case Team guckt dann auch nochmal auf die Untersuchungen der Obduktion damals. Also sie haben also nicht sagen können, ob sie jetzt an einem Schädelhirntrauma gestorben ist, aufgrund des, irgendwas muss auf ihren Schädel getrümmert haben, oder ob sie erstickt worden ist. Und sie vermuten eben, dass es eine Kombination aus beidem war, weil diese Plastiktüte um den Hals gezogen worden und festgemacht worden ist. Sven jedenfalls kann ansonsten nichts mehr sagen. Er habe erste Hilfe geleistet und darum sei seine DNA am Tatort und an der Claudia.
Aber dann könnte man den Krankenwagen rufen, wenn man gar nichts damit zu tun hat?
Ja, er führt dann aus, dass er das nicht getan hat, weil er hätte 100 Euro bekommen, und zwar vom Hartmut, damit er den André fährt. Er kann und will aber nicht sagen, wer André ist und kann auch sonst nichts sagen, außer dass er 100 Euro bekommen hat zum Fahren.
Ja, aber dann ist das Benzingeld und das ist immer noch nicht schlimm.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Der gute Mann ist übrigens vorbestraft und deshalb sagt er natürlich, das wäre der Grund, warum er sich nicht bei der Polizei meldet, weil er natürlich auch Angst hat, die könnten ihn dafür einen Täter halten. Bevor bestraft ist er für 11 bewiesene Raubüberfälle auf Tankstellen, also wo er mit vorgehaltener Waffe Leute zur Herausgabe der Kasse gezwungen hat.
Also der Schwiegersohn, den jede Mutter für ihre Tochter haben möchte.
Ja, nicht der Hartmut, ne, sondern der Sven. War ein Spaß. Okay, genau. Okay. Er hat dafür 8 Jahre im Gefängnis gesessen, ist jetzt wieder rausgekommen.
Ist ein bisschen wenig, ne, für 11 Überfälle.
Genau. Ist wieder rausgekommen und ist jetzt pleite. Er hat kein Geld.
Oh, der Arme.
Ja. Und deshalb war er dankbar für die 100 Euro, dass er dafür fahren durfte und dafür Geld bekommen hat.
Ja, darf er dann wieder gehen?
Erstmal wird er jetzt doch festgenommen, denn sie sind überzeugt, jetzt mit den neuen Beweisen von der DNA, dass er damit zu tun hat. Es kommt dann zum Prozess, der 2023 im Juli für 5 Verhandlungstage angesetzt worden ist. Der Richter Jochen Kötter ist für diesen Prozess dann zuständig und der Sohn ist auch anwesend und muss die ganzen Erinnerungen alle wieder hochholen. Das Verfahren beginnt damit, dass der Verteidiger, also für den Sven, einen Freispruch fordert, weil er eben erste Hilfe hätte leisten wollen und nichts dafür kann, wenn der unbekannte Mann namens André die Frau tötet. Doch von André oder überhaupt einem anderen Menschen ist überhaupt keine DNA nachweisbar. Die einzige DNA in der ganzen Wohnung, die nicht von den beiden stammt, ist eben leider von ihm.
So, jetzt müsste der Sohn mittlerweile über 30 sein.
Ja, der ist zu dem Zeitpunkt 38 und der muss sich jetzt muss sich das jetzt angucken. Unter anderem schaut er sich auch auf die Bilder an, wie seine Mutter auf dem Obduktionstisch liegt und aufgeschnitten worden ist. Richter bittet ihn vorher noch rauszugehen, aber das lehnt der Sohn ab. Er will sich das angucken. Sie haben ihre Haare abgeschoren, damit sie die Schädelverletzungen untersuchen können. Und das ganze lange goldene Haar von ihr ist alles abgeschoren. Und sie haben wirklich alles untersucht und abgesucht und stellen dann eben fest, dass es diese Verletzung ist, die zum Tod geführt hat und das Ersticken im Kombipack. Der Sven bestreitet das immer noch ganz entschieden und er hat damit nichts zu tun, er ist nicht seine Sache. Dann kommen eben die vielen Zeugen, die eben wirklich ausführlich die fürchterliche Unterdrückung der Frau berichten und der Staatsanwalt fordert lebenslang, weil er es als erwiesen ansieht, dass die DNA-Spuren genau zu ihm passen und andere Spuren nicht zu finden sind. Außerdem gibt es auch noch Zeugen, die ihn aus dem Wagen haben aussteigen sehen. Und von einem zweiten Mann hat niemand etwas mitbekommen.
Schwierig, ein Indizienprozess.
Es ist ein Indizienprozess. Es geht wirklich nur um minimale Hautspuren. Also es gibt sich nicht mal um viele. Die Zeugen sagen auch, dass die Frau wirklich erst aufgeblüht ist, nachdem ihr Mann weg war. Man sieht auch an den Fotos, es wurden Fotos vorgelegt, wie sie in ihrer Ehe aussah und wie sie hinterher aussah. Und man sieht einfach, das Ausmaß der Unterdrückung muss beträchtlich gewesen sein und die lebten wirklich in Angst und Schrecken vor dem recht brutalen narzisstischen Ehemann, der nach außen hin, wie gesagt, großen Wert darauf legte, nett und freundlich zu wirken. Ja, am 19. Juli 2024, also erst vor wenigen Monaten, ist dann das abschließende Urteil gefallen. Das Richtergremium hat ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und zwar sind sie der Auffassung, dass er im Auftrag von Hartmut Knapp als Killer angeheuert worden ist, um die Ex-Frau zu ermorden. Weil Hartmut es nicht verkraftet hat, dass die Frau ihn verlassen hat, dass er Unterhalt zahlen muss, dass das Kind weg ist, dass sein Image von heiler Welt nicht mehr hält und er hat auch keinen mehr, den er jetzt unterdrücken kann. Auch soll er vorher schon sowas öfter mal angekündigt haben, wenn sie ihn verlässt, dann. Und das war eben auch der Grund, warum die so lange aus Angst und Schrecken es bei ihm ausgehalten hat, ne? Das Urteil ist also lebenslänglich. Das ist vom Amtsgericht in Wuppertal gefallen. Und seitdem sitzt Sven K. ein. Das ist eine Überraschung, dass ein Mord nach 17 Jahren aufgrund einer minimalen DNA-Spur hat geklärt werden können, als Indizienprozess, aber immerhin hat geklärt werden können. Sven behauptet bis heute, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt, dass er nichts damit zu tun hat, dass er nur den Puls gefühlt hat und dass der Mord von dem unbekannten André begangen worden ist.
Ja, aber dann hätte er ja mal wirklich Infos rausgeben können.
Genau, das hat er nicht getan. Er hat am Gericht wie ein Mantra immer wieder gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ich habe ein Blackout, ich kann mich nicht erinnern. Und so hat er jede Frage beantwortet, die die Richter an ihn gestellt haben. Er hat eigentlich auch ganz lange geschwiegen und hat nur sein Geburtsdatum und seinen Namen gesagt. Und dann eben, er hat erste Hilfe geleistet, er hat jemanden gefahren, Wen weiß er nicht? Und ansonsten hat er für alles ein Blackout. Und das war für die Richter eine vorgeschobene Behauptung, eine Schutzbehauptung. Und deshalb sahen sie es als gegeben an, dass er der Täter ist und dass er seitdem einsitzt.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, damit wären wir schon am Ende unseres neuen Falls von Betty aus Velbert. Was glaubt ihr denn? Sitzt der Mann zurecht oder eben nicht?
Ja, das wäre eine interessante Frage. Ist auch spannend zu sehen, wie die Forschung weitergekommen ist, dass schon kleinste Mengen mittlerweile nachgewiesen werden können. Ich meine, er hätte natürlich Glück haben können, ein Täter, wenn er nicht schon vorher wegen 11 Raubüberfällen, die nachgewiesen wurden, vielleicht waren es mehr, schon 8 Jahre gesessen hätte.
Glaube ich nicht. Mord ist Mord.
Mord ist Mord.
Und ne? Er ist volljährig.
Genau.
Ja, sagt mal eure Meinung dazu. Was denkt ihr? War es Venka oder war es nicht? Und ja, natürlich hat der Hartmut sich umgebracht.
Aber es ist keine Entschuldigung, vorher einen Auftragskiller anzuheuern.
Ich meine, hat man da vielleicht nochmal Kontobewegungen kontrolliert?
Nein, der hat nichts, der hat keine verdächtigen Kontobewegungen. Der hat sich umgebracht, nachdem ihm sein Killer gesagt hat, jawohl, Auftrag ausgeführt.
Ja, ihr Lieben, sagt mal eure Theorie und wir lesen die durch. Mhm. Dann vielen Dank von uns. Und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, zwischen
Kohle,
Currywurst
und Mord.
Bis dann, ihr Lieben.
Und gruselt euch nicht.
Und lasst euch
nicht klauen. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.